Jetzt ist es mir eine Ehre, einen Mann vorzustellen, der, so habe ich gehört, zu jeder Jahreszeit im Bach hinter seinem Haus schwimmen geht mit seiner Frau. Ein Mann, der in Kamerun geboren wurde, meine ich auch. Stimmt das überhaupt bei dir? Ja, genau. Ein Mann, der eine Kirche leitet, die, ich glaube, mehr Pastoren ausgebildet hat, als jedenfalls jede Kirche, die ich kenne, persönlich kenne. Ein Mann, der 5 Kinder hat und, ich glaube, es müsste so sein, 20 Jahre verheiratet ist in diesem Jahr, nicht? Ich habe deinen Bruder noch gefragt, besser wusste er es nicht, also von daher. Ein Mann, der schon viel länger, als man es von seinem Äußeren vermuten könnte, Teil der Leiterschaft von unserer Bewegung ist, also der kennt Geschichten, ist Wahnsinn, ja. Herzlich willkommen, David Schneider. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf das Thema in unserer Predigtserie Circle of Life, also Lebensphasen, in der wir stehen. Und heute geht es um Better Together, besser gemeinsam, um Ehe und Familie. Und wir freuen uns riesig über die Impulse, die von dir jetzt kommen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist wenigstens das einzige Wort, was ich von euch hören werde. Ja, ansonsten dürft ihr jetzt einfach lange zuhören. Ich freue mich ganz arg, hier zu sein in Pforzheim. War schon gar nicht mal so lange nicht mehr hier. Neulich gab es eine Konferenz, so vor 1,5 Jahren. Hier in Pforzheim, nicht in eurem schönen Gebäude, sondern ein bisschen weiter. Daran erinnere ich mich. Ansonsten war es schon wirklich lange, lange her. Und ich freue mich so sehr zu sehen, was Gott getan hat in eurer Mitte. Das ist richtig spannend. Vor allem viele, viele junge Gesichter zu sehen, die ich damals nicht so in Erinnerung hatte. Das ist schön, dass ihr da seid. Und ich glaube, dass Gott hier einfach was Großes tut. Ich freue mich ganz stark, dass wir verbunden sind mit euch, auch mit eurer Leiterschaft, eurer ehemaligen Leitung. Ich habe Bruder Bischof immer sehr gern gesehen. So ein netter, sympathischer Mann. Man kann den eigentlich nur lieb haben. Und jetzt auch mit Öli, das ist richtig ein Genuss. Wir sind gemeinsam im Vorstand unterwegs und lernen uns dort besser kennen. Und das Coole ist, gelegentlich fahren wir auch gemeinsam und Autofahrten sind eh das Allerbeste, um Menschen wirklich kennenzulernen. Und von daher denke ich, in ein paar Jahren kennen wir uns dann wirklich. So momentan kennen wir uns noch so ein bisschen so von der professionellen Ebene. Genau, ich bin auf jeden Fall ein paar Schritte voraus. Wir bieten 5, wer bietet mehr? Ja, so. Also nochmal, wir bieten 5, wer bietet mehr? Vielleicht sagst du, so ein Quatsch. Aber ich muss euch sagen, da sind wir mittendrin bei dem Thema. Ich glaube persönlich, dass Kinder eine Gabe Gottes sind. Und zwar eine geniale Gabe Gottes. Wir bewegen uns aufgrund von unseren Kindern ganz viel in der Welt. Wir hatten gestern ewig langes Treffen unseres Fußballvereins, wo wir neu sind. Und ganz viele von den Leuten sind in unserem Stand, aber wir sind die Reichsten. Wir sind definitiv die Reichsten. Die einen haben 2, die anderen haben 3, aber wir haben 5, okay? 5 Kronen und da hält dann so schnell niemand mit. Wir gehen noch nicht in den Fußballverein der Russlanddeutschen, da wären wir dann die Armen, aber den gibt es auch bei uns nicht. Genau, ich habe ein Thema gestellt bekommen und für gewöhnlich predige ich sehr gern das, wo ich gerade schwanger drin bin mit. Aber in diesem Fall hat man mir eben ein Thema gestellt und ich dachte, wow, ein cooles Thema, ein Lieblingsthema von mir, aber auch so ein großes Thema und das an einem Tag, in einer Stunde, in 45 Minuten, so wahr mir Gott helfe. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Vielleicht kennt ihr die Spielregeln, Anleitungen. Mein Sohn hat sich ein Spiel gewünscht zu seinem Geburtstag und sein großer Wunsch war, dass wir das gemeinsam spielen. Er hat am 9. Dezember Geburtstag und ob ihr es glaubt oder nicht, 9. Dezember, seitdem haben wir es noch nicht gespielt. Das Problem ist, die Spielregeln sind einfach zu lange. Ich glaube 32 Seiten, mindestens 16 Seiten, ziemlich kompakt und man muss das Spiel im Prinzip erstmal die 16 Seiten lesen. Und meine große Tochter hat es schon durchgelesen, das hat sie ihm quasi nochmal dazu geschenkt, aber bis wir es wirklich verstanden haben, ist die Zeit immer rum. So und deswegen haben ganz viele Spielanleitungen so eine Kurzanleitung. Kennt ihr das, so Kurzanleitungen, damit man einfach schon mal anfangen kann? Bei dem Thema von heute Morgen glaube ich, dass es sich tatsächlich lohnt, die gesamte Anleitung zu lesen. Ähnlich wie in der Fahrschule. Es gibt manche Leute, die setzen sich einfach ins Auto und bauen einen Unfall. Einer unserer Praktikanten hat es gerade gemacht, hat quasi einfach unser Gemeindeauto genommen, ungefragt und dachte, was die anderen können, kann ich auch. Hat gleich einen Unfall gebaut, war nicht so richtig toll. Andere gehen hin und sagen, okay, ich lerne alles darüber. Und gerade beim Führerschein macht es ja Sinn, doch ein paar Regeln zu kennen. Denn wie wir wissen, die Folge davon kann gravierend sein, ja? Ich denke, das kennen wir alle. Es gibt immer noch Menschen, auch in Deutschland, obwohl wir so viel unternehmen, dass die Menschen, wenn möglich, am Leben bleiben, die sterben. Warum? Weil manche Menschen die Regeln nicht kennen. Sowohl jene, die diesen Führerschein haben, als auch die Kinder, die unterwegs sind, die vielleicht definitiv den nicht haben, aber definitiv so eine Art Kurzanleitung eigentlich mitbekommen sollten. Denn Autofahren macht nicht nur Spaß. Wer fährt hier gerne Auto? Darf ich mal fragen? Autofahren macht nicht nur Spaß, sondern Autofahren ist verantwortungsreich und die Folge davon kann tödlich sein. Und ich glaube, ähnlich ist es bei diesem Thema von heute Morgen. Es ist einerseits unglaublich schön, es macht so viel Spaß, dass die allermeisten Menschen, die ich kenne, davon träumen, irgendwann mal nicht mehr allein zu sein, sondern das Leben zu teilen. Aber die Folge davon kann tödlich sein, zumindest innerlich tödlich. Und wenn du unterwegs bist und je länger und je älter ich werde, merke ich, es gibt so viele Menschen, die verletzt sind aufgrund von diesem wichtigen Thema, dass irgendwo falsch gelebt worden sind. Vom Elternhaus, das geschieden ist. Vom Elternhaus, das vielleicht noch unter einem Dach sind. Ich bin, ob ihr es glaubt oder nicht, mein Projekt für den Moment ist, eine Ehe zu retten. Ich habe immer so ein Projekt des Jahres und ich habe mir aus irgendwelchen Gründen dieses Projekt angelacht. Und vielleicht sagst du, wie kann man sich ein Projekt von außen anlachen? Ich habe mir das auch schon oft gestellt, die Frage, aber ich treffe mich mit diesen zwei Menschen, die sind seit 17 Jahren verheiratet, jede zweite Woche und es ist immer sehr abenteuerlich, denn der Mann hat keinen Bock und die Frau weiß, wir sind verheiratet und das ist eine relativ schlechte Ausgangslage. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich mir vorgenommen, dass ich so lange Zeit investieren, bis die entweder geschieden sind oder ganz neu glücklich verheiratet und ich hoffe, das Letztere wird der Fall sein. Ich kenne so viele Menschen, die irgendwie Opfer sind davon, dass die Eltern das nicht auf die Reihe bekommen haben. Geschiedene Eltern und wenig später gibt es eine junge Ehe, die auch geschieden ist. Und das, was Himmel auf Erden sein sollte, ist am Ende nicht Himmel auf Erden, sondern eher Hölle auf Erden. Jetzt bin ich fast 20 Jahre verheiratet und an einer Stelle bin ich ein Ehelehrer. Von der Bibel her, wenn ich die Bibel so richtig verstehe, gilt die Ehe hier für diese Erde. Noch bevor wir verheiratet waren, haben wir uns tief in die Augen geschaut und haben gesagt, für uns nicht, wir bleiben ewig zusammen. Und diese Ehelehre vertrete ich immer noch. Denn der Himmel ohne meine Frau wäre für mich nicht wirklich Himmel, ja. Natürlich wird sie da sein, alles wird ein bisschen anders sein. Ich weiß auch nicht, sorry, bitte nagelt mich nicht fest. Aber für mich ist dieser Gedanke, dass die Person, die ich liebe, hier auf dieser Erde für immer die wichtige Person meines Lebens sein sollte, ein sehr schöner Gedanke. Also dieser Gedanke, bis dass der Tod uns scheidet, ist nicht so, wann kommt der Tod, dann ist es endlich vorbei. Ja, das sagt man doch an der Hochzeit, bis dass der Tod euch scheidet, in dem Himmel, der wird schön sein, dann ist man endlich frei. Sondern ich träume davon, dass ich in irgendeiner Art und Weise doch eine ganz besondere Beziehung auch zu meiner Frau dort haben werde. Und davon gehe ich absolut aus. Denn Gott ist die Liebe, ja. Gott hat Liebe definiert, er selber ist die Liebe. Und das, was richtig funktioniert, das wird er nicht irgendwie im Keim ersticken. Ich möchte uns dieses große Thema, ich dachte, wie gehe ich das an? Ich habe gerade vor einigen Jahren bei uns eine ganze Reihe darüber gehalten und möchte ein Thema rausgreifen. Und dieses Thema ist so Kurzanleitung für Ehe. Und Kurzanleitung bedeutet, wir werden uns einzelne Bilder einfach anschauen, die die Bibel uns gibt. Und ich werde gar nicht in die Tiefe gehen, sondern wir wollen einfach quasi mit dem Helikopter über Pforzheim fliegen und uns schauen, was gibt es da? Da gibt es ein Rathaus, da gibt es ein Einkaufszentrum, da gibt es Schulen. Was gibt es da? Vielleicht sagst du, ja, das eine Thema habe ich schon viel genauer gehört. Auf jeden Fall wäre ich nächsten Sonntag da, könnten wir es vertiefen, aber mir bleibt nur dieser Sonntag. Und ich glaube, dieser Überblick ist einfach gut. Ich fange direkt an im Thema. Gott hilft mir. Danke. Amen. 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alle Tiere des Feldes, über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf ihn als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Ich vermute, die allermeisten von uns haben diese Verse schon gehört in aller Tiefe. Ich werde sie nur ganz kurz ankratzen, wie auch alle anderen. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Amen. Du und ich, wir sind im Bilde Gottes geschaffen und Gott ist das schönste Wesen in diesem Universum. Und du bist in seinem Bild geschaffen. Du bist unglaublich wertvoll, weil das Original, dessen Bild du bist, unglaublich wertvoll ist. Und Gott hat dich in seinem Bild geschaffen als Mann und als Frau. Als Mann oder als Frau sind wir beide im Bilde Gottes geschaffen. Und ein wichtiger Gedanke ist, wer als Mann gedacht ist und geschaffen wurde, der darf auch als Mann leben. Und wer als Frau gedacht und geschaffen worden ist, der soll auch als Frau leben. Ich habe gestern Fußball gespielt und ich kann euch sagen, wenn ich nach Hause komme, ich habe diese Schuhe zum dritten Mal in meinem Leben an. Die sind ein bisschen exotisch. Meine normalen Sonntagsschuhe gehen so langsam, aber sicher kaputt. Aber irgendwann waren wir ganz mutig und haben die gekauft. Ich werde mit diesen schönen Schuhen kein Fußball spielen, obwohl ich das könnte. Ich könnte vielleicht sogar ein Tor schießen. Ich gehe mit meinen Jungs, lauter Fußballer, spiele ganz oft mit ihnen. Momentan bin ich auf Stufe 3, also der 15-Jährige ist so weit weg von mir, der 12-Jährige ist auch so weit weg. Mit dem 10-Jährigen, da battle ich mich gerade noch. So, aber wenn ich mit diesen Schuhen spiele, dann werde ich vielleicht ein Tor schießen. Aber dafür sind sie nicht wirklich erdacht. Mit dem Sportwagen kannst du vielleicht einen Gepäckträger irgendwie draufschweißen und auch deine 300 Kilo irgendwie draufsatteln. Das wird irgendwie funktionieren, aber eigentlich ist der Sportwagen nicht dafür gedacht, als Lastwagen unterwegs zu sein. Und es gibt manche Leute, die tunen ihren Lastwagen so, dass man jetzt mit 200 Sachen auf der Autobahn fahren kann, aber eigentlich war er nicht dafür gedacht. Und ich glaube, dass Gott den Menschen schafft und er schafft nicht den Homo sapiens als Mensch, sondern er geht hin und er sagt, dieser Mensch ist als Mann oder als Frau gedacht. Und das sind Welten. Wir sind zwar beides Menschen, Männer wie Frauen, und doch ticken wir so unterschiedlich und das macht das Leben so spannend. Nach 40 Jahren Ehe ist es immer noch spannend, oder? Wer ist schon 40 Jahre verheiratet hier? Ist immer noch spannend, oder? Immer noch interessant zu merken, die Frau, die denkt immer noch anders. Jetzt habe ich 40 Jahre investiert, um meine richtig brillante Denkweise meinem Partner beizubringen. Und dann wache ich auf und ich merke, sie denkt immer noch anders. Wie schrecklich, ja. So, und das ist richtig so. Warum? Weil Gott es so gedacht hat. Du bist Frau, dann lebe als Frau. Amen. Und du bist ein Mann, dann lebe als ein Mann. Und so einfach ist es. Und viel mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Und Gott segnet den Menschen, indem er ihnen einen Auftrag erteilt. Der Segen Gottes und die Gebote Gottes hängen immer ganz arg zusammen. Und der Segen Gottes, da heißt es, und Gott segnet den Menschen. Der Segen Gottes ist, seid fruchtbar und mehret euch. Ich bin gesegnet. Wir haben 5 Kinder. Und die Folge davon ist, wir werden in diesem Jahr mindestens 17 Babys in unserer Gemeinde haben, die dieses Jahr geboren sind. Und ich träume von 30. Ja? Ich weiß jetzt schon von 17, das ist gar nicht schlecht. Warum? Weil bei uns ist es cool, Kinder zu kriegen. Als ich nach Deutschland kam, dachte ich, was für ein altes Heim hier. Wo sind die jungen Menschen? Wo ist das Leben? Ich sehe nur Senioren. Und ich habe gesagt, und wie werden es anders machen? Und Gott sei Dank habe ich eine Frau geheiratet, die ist noch kinderverrückter als ich. Und jetzt 5, du sagst, hey, gib mal nicht so an. Ich gebe ganz bewusst an, nicht mit meinem Geldbeutel, sondern weil es ein Segen Gottes ist. Und ich möchte euch herausfordern, tut euch selber diesen Gefallen. Sorgt für Leben in eurem Haus. Sorgt für Leben in eurer Bude. Wir müssen heute Abend werden wir unsere Tochter verabschieden. Sie hat ihr Abi hinter sich. Und wir werden ihr Tschüss sagen. Erstmal nur für 5 Wochen. Sie geht irgendwo jobben. Ich konnte sie überreden, ein halbes Jahr FSJ in Ulm zu machen. Und das brauchte 3 Jahre Überredungszeit. Warum? Weil die Kinder bleiben nicht immer Kinder. Ja? Irgendwann sagen sie Tschüss, Ade. Und du denkst, nein, das kann nicht der Fall sein. Also unser Herz blutet schon die ganze Zeit. Deswegen haben wir wenigstens noch ein halbes Jahr ausgekauft. Unser Trost ist, wir haben eine 6-Jährige. Und wir haben so ausgerechnet, dass bevor die 6-Jährige aus dem Haus sind, wir hoffentlich Enkel bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Vielleicht denkst du, was für ein komischer Prediger. Ich kann euch sagen, meine Lieblingsbeschäftigung als Hauptpastor einer großen Gemeinde ist, freitags mit meinen Jungs Fußball zu spielen. Das macht so Spaß. Und die flippen manchmal aus, manchmal gehen sie sich schier an die Gurgel, aber das ist Leben. Und dieses Leben hat Gott uns Menschen gedacht. Er segnet uns und er sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Der Fokus heute ist ganz stark, ich meine mir mich. Es geht um mich und wir denken ganz stark an meine Karriere. Aber ich kann dir sagen, ich kenne genügend reiche Menschen, die arm sind. Ich kenne genügend Menschen, die so fokussiert sind, auf was kann ich erreichen. Und dann wachen sie auf und denken, ups, ich bin ja ganz allein. Ich habe keinen Partner. Ups, ich habe kein Kind. Ups, ich werde alt. Und was erreiche ich mit all dem? Und ich denke, wir könnten ein bisschen klüger sein, einfach mal Augen aufmachen und merken, das Leben hier auf dieser Erde, Circle of Life, hat ein Ende. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Und Gott ist ewig und dieser Gott will nicht, dass es aufhört. Wisst ihr, wir denken ganz oft, dass wir der Nabel dieser Welt sind. Und gefühlt ist es auch so. Momentan ist heute jetzt hier und wir sind da, du bist da und ich bin da. Und das ist richtig cool. Aber ich kann dir sagen, übermorgen bist du nicht mehr da und ich vielleicht auch nicht mehr. Und ich hoffe, Menschen, die Jesus lieb haben, Menschen, die das Reich Gottes bauen, und ich hoffe überhaupt, Menschen sind noch da. Warum? Weil wir gehorsam waren gegenüber dem Gebot Gottes, seid fruchtbar und mehret euch. Und dieses Gebot, wer sehr darüber nachgedacht hat, ist kein schweres Gebot. Wisst ihr, die allermeisten suchen sich einen Partner aus, den sie attraktiv finden. Und dieser Befehl, habt Sex miteinander, ist für gewöhnlich kein schwerer Befehl, sondern eher Freude, eher Leidenschaft. Es gab und es gibt immer noch nur einen normalen Weg, wie der Mensch diesen Auftrag nachkommen kann, nämlich indem er intime Gemeinschaft, intime Beziehungen namens Sex hat mit seinem Partner. Und dadurch sind wir gesegnet, dadurch geht das Leben weiter. Die allermeisten von euch kennen meinen Vater. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn? Wisst ihr, mein Vater ist jetzt 72 Jahre alt. Er hat sich vor 64 Jahren bekehrt. Er hat eine Wundergeschichte. Und seine Wundergeschichte ist nicht 64 Jahre alt, sondern in diesen 64 Jahren hat er Wunder über Wunder über Wunder erlebt. Aber hätte mein Vater nur gelebt wie heute Menschen, es geht um ihn, dann wäre diese Geschichte irgendwann mal wirklich Vergangenheit. Aber weil er einfach normal war, weil er die Bibel gelesen hat und weil er als normaler Mensch getickt hat, hat er Kinder gezeugt, hat er geheiratet. Und diese Kinder zeugen wiederum Kinder. Und irgendwann gibt es eine ganze Dynastie. Nein, irgendwann gibt es einen Stammbaum von Menschen, die geprägt worden sind von einer Person, die Jesus liebte. Und mein Vater hatte einen Herzschlag, nämlich Reich Gottes zu bauen. Und das hat er uns vermittelt. Wenn du mich fragst, hat mein Vater Fehler gemacht? Natürlich hat er Fehler gemacht. Frag mal meine Kinder, macht euer Papa Fehler? Natürlich mache ich Fehler. Aber ich hoffe, sie bekommen den Herzschlag. Wir lieben Menschen, wir lieben Gott mit. Und ich bin mir sehr sicher, sie bekommen den Herzschlag mit. Meine 6-Jährige will Missionarin werden. Ja, also die bekommt es mit. Mein 12-Jähriger redet mir ständig rein, was Gemeindeaktivitäten angeht. Und ich denke mir, hey, bist du mein Nachfolger? Also der investiert sich, als wäre er, würde er irgendwann mal Chef sein. Und ich denke mir, hey, ich feiere das. Nicht, weil ich da einen Nachfolger sehe, sondern weil ich merke, hier ist ein Mensch, der Interesse hat am Reich Gottes. Du und ich, wir sind zeitlich, aber das Leben geht weiter und das Leben darf weitergehen durch die Linie, die Gott uns gibt. Zweiter Bibelvers, 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Einsamkeit ist schön für einen Tag. Alleine sein mag schön sein für eine Woche. Ich habe gerade gestern mit unserem türkischen Fußballtrainer gesprochen, der sagte, ich fahre nicht in Urlaub, da bin ich allein. Da gibt es nur meine Schwiegereltern und meine Frau und dann sind wir 3 Wochen da. 3 Tage ist schön, aber ich weiß nicht nach 3 Tagen, was zu tun. Wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Und dann gehe ich an den Strand den ganzen lieben Tag, wenn meine Frau da zu Hause rumsitzt. Das ist für mich nicht so prickelnd. Warum erwähne ich das? Ich glaube, wir Menschen sind dafür geschaffen, ein Gegenüber zu haben. Nicht alleine zu sein, sondern Gemeinschaft zu haben. In der letzten Predigt ging es darum, dass alleine sein im Sinne von jung sein und viele Freunde haben cool ist. Ich predige unseren jungen Leuten, hey, das ist die Zeit wird nie wiederkommen, wo ihr so frei seid, wo ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt. Ich kenne 15-Jährigen, die haben einen Gedanken, wann kann ich endlich heiraten? Und ich denke mir, hey, du überspringst eine ganz, ganz wichtige Phase des Lebens, nämlich frei zu sein. Du kommst unter Herrschaft und du wirst in die Herrschaft gehen, egal ob Mann oder Frau. Die Bibel sagt, ordnet euch einander unter und das bedeutet am Ende, du stehst unter einer Herrschaft. Nicht eine Herrschaft des Zwangs und doch ordnest du dich automatisch dem anderen unter, sonst wird diese Ehe nicht funktionieren. Und statt paar Jahre einfach mal zu tun und lassen, was du willst. Sagst du, so schnell wie möglich. Gerade da haben, hat noch Mama, die das Sagen, so schnell wie möglich das Sagen meines Mannes oder meiner Frau. Und dennoch ist Einsamkeit nicht ein Zustand, der wirklich schön ist. Und gerade als junger Mensch müssen wir nicht einsam sein. Dafür gibt es Jugendkirchen, dafür gibt es Klicken, dafür gibt es Hobbyvereine, dafür gibt es so viele Möglichkeiten, wo wir diese Einsamkeit sprengen können. Auch als alter Mensch musst du nicht alleine sein. Investier dich. Investier dich andere Menschen. Geh alle Menschen der Gemeinde besuchen, dann passt du es nicht dagegen. Es sei denn, du redest die ganze Zeit schlecht über die Gemeinde. Aber dann, das solltest du eh nicht tun. Aber wenn du sagst, ich bin allein, ich weiß nicht, mit wem das Leben teilen, dann fang an, Menschen zu besuchen. Das darfst du. Warum? Weil wir als soziale Wesen geschaffen worden sind. Gott hat uns nicht so geschaffen, dass wir alleine am Bürotisch sitzen und vor uns herschmoren, sondern dass wir Gemeinschaft haben, dass wir Austausch haben, dass wir das Leben teilen. Amen. Der Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die um ihn sei oder die zu ihm passt. Gott geht hin und schenkt dem Adam die Eva. Und die Eva wird hier definiert als eine Hilfe ihm entsprechend, eine Hilfe, die zu ihm passt. Manche Frau in der Frauenbewegung ist ganz pikiert und sagt, was, wir sind die Hilfe, wir sind doch die Chefs. Aber sie haben nicht verstanden, dass dieser Begriff rein gar nichts über irgendeine Stellung aussagt. Denn die Mutter hilft dem Kind. Ist die Mutter deswegen kleiner als das Kind? Der Sklave hilft dem Herrn. Ja, der Sklave ist kleiner, aber Hilfe hat gar nichts mit Stellung zu tun, sondern Hilfe setzt zwei Menschen in Beziehung zueinander, schafft eine Abhängigkeit. Viele Menschen helfen mir und ich helfe vielen Menschen. Als Pastor bin ich doch deswegen nicht kleiner, weil ich den Menschen helfe, oder? Und wenn die Frau dem Mann hilft, ist sie doch deswegen nicht kleiner oder nicht größer. Diese Aussage hat nichts damit zu tun, wer ist hier der wirklich Wichtige. Nein, wir sind beide Mann und Frau im Bilde Gottes geschaffen. Größer gibt nichts. Versteht ihr? Gott ist Gott und anschließend sind wir im Bilde Gottes geschaffen, als Mann und als Frau. Aber es ist dennoch wichtig, dass wir erkennen, die Frau wurde geschaffen, um in Bezug auf den Mann eine Einheit zu bilden, eine Hilfe für den Mann zu sein, ihm entsprechend oder anders gesagt um ihn herum. Überall, wo der Mann hinschaut, sieht er wen? Er sieht seine Frau. Und das wäre Himmel auf Erden. Dass egal, wo du hinschaust, da siehst du deine wunderschöne Frau. Meine Frau ist 42 Jahre und ob die es glaubt oder nicht, ich finde die immer noch unglaublich hübsch. Und ich schaue sie mir gerne an. Ich komme nicht vorbei und sie ist im Wohnzimmer und ich schaue weg und denke mir, wie sieht die denn heute Morgen aus? Sondern ich freue mich über sie. Ich freue mich über ihr Lächeln. Ich freue mich über ihre Art. Ich schaue sie an und überall, wo ich hingehe und ich erblicke sie, sage ich nicht, Hilfe, wer wartet da schon wieder auf mich? Sondern ich freue mich. Warum? Weil ich sie liebe. Und indem meine Frau um mich herum ist, bin ich um sie herum. Dem jeweils anderen gehört die Aufmerksamkeit. Und das ist Ehe. Ehe ist nicht ein Nebeneinander. Und Ehe ist schon gar nicht ein Gegeneinander. Ein Kämpfen. Wer hat das Sagen? Wer bestimmt, wo die Hausschuhe zu stehen haben und nicht? Und wie die Toilette auszusehen hat? Und keine Ahnung was, ob die Handtücher auf dem Boden liegen oder nicht. Sondern Ehe ist ein Miteinander. Ein Füreinander. Miteinander und eigentlich sogar ein Füreinander. Da gibt es ein Bild, dieses Bild wird an vielen Predigten gebraucht. Ich will dieses Bild jetzt auch gebrauchen, weil es so sehr diesen Gedanken unterstreicht. Da sagt der Prediger in 4, Vers 9, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Der Mensch ist nicht als Einsiedler gedacht. Das siehst du bei Babys. Sie kommen auf diese Erde und sie sind so sehr angewiesen auf ihre Mama. Wehe, die Mama ist nicht da. Und wenn sie in anderen Händen sind, für wenige Sekunden schauen sie, wo ist meine Mama? Mama, Mama. So sehr angewiesen, nicht alleine zu sein, sondern abhängig letztendlich an der Mutter. Und später sind Freunde da, sind Geschwister da. Nein, es ist so gut, nicht allein zu sein, sondern gemeinsam. Ein guter Freund ist als Bruder für die Not geboren, sagt die Bibel. Zwei haben es besser als eine allein. Die Frage ist, was ist ein Freund? Und ich gebe dir einen Rat, bitte heirate deinen Freund. Ich habe meinen Freund geheiratet, meine Freundin geheiratet. Und das ist eine sehr, sehr gute Grundlage. Nach 30 Jahren können wir immer noch miteinander reden. Wir konnten es vorher und wir können es immer noch. Bitte heirate jemanden, mit dem du reden kannst, der dich versteht, der Interesse an deinem Leben hat, wo wirklich Austausch da ist. Ein Freund ist jemand, den man kennt und dem man vertrauen kann, mit dem man das Leben teilt, das Lachen und auch das Weinen. Ein Freund ist jemand, bei dem man so ist, wie man wirklich ist. Viele von uns ziehen immer wieder neue Rollen an und das müssen wir teilweise auch. Wir können nicht völlig transparent leben. Das wäre verrückt. Das machen Kinder teilweise. Die Kinder fangen an, all ihre Gefühle auszuleben. Und bei Fünfjährigen beobachte ich das. Sie spielen gerade noch Fußball. Du rufst sie zum Essen, sie kommen nicht. Eine Stunde später kommen sie und fangen an zu heulen, dass sie weil sie hungrig sind. So, wenn wir als Erwachsene so uns verhalten würden, würden alle sagen, ihr habt ja einen Vogel. Das geht ja nicht, oder? Also wir können als erwachsene Menschen nicht alle unsere Gefühle einfach zeigen. Aber es darf Menschen geben, wo wir uns wirklich nackt ausziehen, wo wir uns öffnen, dass Menschen die Seele unseres Herzens, dass die Menschen wirklich spüren, wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Wie fühlst du dich gerade? Ein Freund ist jemand, bei dem man sein kann ohne Maske. Und ein Freund ist als Bruder für die Not geboren. Und diesen Freund heiratest du. Deine Freundin heiratest du, wo du gut mitreden kannst, die Interesse an deinem Leben hast und umgekehrt. Und dann geht dieser Schreiber weiter und sagt, eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Und dieses Bild ist ein wenig komisch, denn bei Ehe denken wir immer von einer und einer, von Mann und Frau und auf einmal kommt eine dreifache Schnur. Aber diese dreifache Schnur ist definitiv ein Bild auf die biblische Ehe, wo Gott die Mitte sein möchte, wo Gott relevant ist, wo Gott hineinkommt als diese dritte Schnur und Gott sagt, egal wie ihr gerade zueinander steht, ich bin mit euch verflochten. Ich habe gerade von diesem Ehepaar gesprochen. Ich kann dir sagen, bei diesem Ganzen habe ich eine Hoffnung, beide lieben Gott. Und das ist die Karte, auf die ich erbaue. Ich erinnere sie immer wieder an diese eine Karte. Ihr nennt beides Jesus euren Herrn. Ihr betet beide das Vaterunser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was ist denn der Wille Gottes für dein Leben, lieber Mann? Und der Wille Gottes ist klar, liebe deine Frau. Also diese Karte ist in der Seelsorge sehr wichtig, aber diese Karte ist letztendlich für die Ehe so wichtig. Dass ich die Ehe nicht alleine aufbaue aufgrund von meinen Gefühlen und meiner Entscheidung und meiner Willenskraft und mein Ja ist ein Ja, sondern dass ich weiß, es gibt einen Gott, der für mich ist. Wenn alle gegen mich sind, gibt es einen, der für mich ist. Es gibt einen Gott, der für Ehe ist, für deine Ehe ist. Und wenn du am Ende bist, dann kämpft er für deine Ehe. Und seine Liebe ist da. Ich kann immer wieder neu an seiner Liebe mich anzapfen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wann brauche ich die Liebe Gottes, wenn mein Liebestank leer ist? Wenn ich merke, eigentlich bin ich so bedürftig, eigentlich müsste ich selber empfangen, aber vielleicht geht es meiner Frau genauso. Wir sind beide leer gelaufen im Alltag, hatten beide so viel Stress. Und jetzt erwarte ich etwas von meinem Partner, das der Partner mir gar nicht geben kann. Und dann ist es so gut zu wissen, es gibt eine weitere Liebesquelle in unserem Leben namens Jesus Christus. Er ist da. Und er schenkt uns seine Liebe. Und er richtet unser Leben aus. Er gibt unserem Leben Halt. Er gibt unserem Leben Ziel. Er gibt unserem Leben eine Hoffnung. Er ist diese dreifache Schnur. Dieses Bild bedeutet Folgendes. Man will einander. Niemand zwingt dich zur Ehe. Wir reden hier heute Morgen nicht von der Ausnahme Zwangsehe, sondern wir reden von einem freiwilligen Bund. Du gehst ihn freiwillig ein. Du willst es. Amen. Du willst es, Amen? Du hast Ja gesagt. Du hast Ja gesagt. Dein Papa, deine Mama und wer auch immer hat dich nicht gezwungen. Wisst ihr, ich wurde nicht gezwungen, meine Frau zu heiraten. Es gibt manche Menschen, die sagen, nein, du wurdest nicht gezwungen. Jeder Pastor wird dafür, jeder Standesamt, Beamte geht hin und sorgt dafür, dass es dein Ja ist. Ehe ist etwas Freiwilliges. Und doch ist Ehe etwas Verbindliches. Es ist ein Bund. Ein Bund des Lebens in einer Zeit, wo so viel Menschen Treue als Treue zu einer Idee definieren. Ich bin heute begeistert von dieser Gemeinde, weil ich den Öli richtig cool finde und die Vision von Öli, die finde ich Hammer. Aber jetzt kommt jemand anders und der hat noch eine coolere Idee, also widme ich dieser Sache. Aber Gott definiert Treue nicht anhand von Ideen, sondern er definiert Treue anhand von sich selber. Bist du mir treu? Bist du mein Jünger? Bist du mein Nachfolger? Und Gott definiert Treue anhand von Menschen. Dein Ja soll ein Ja sein. Meine Frau wird meine Frau sein bis ans Ende dieser Erde. Und dein Partner hoffentlich auch. Aber es war etwas Freiwilliges. Und gleichzeitig etwas Verbindliches. Vorher lernt man sich kennen, Vertrauen baut sich auf, man verliebt sich, lernt sich wirklich lieben. Und am Tag der Hochzeit, und diese Phase ist unterschiedlich lang, manche brauchen dafür 3 Wochen, manche 10 Jahre. Aber am Tag der Hochzeit wird ein Bund, ein heiliger Bund geschlossen, wo Gott hingeht und sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Obwohl ich als Mensch es will und ich freiwillig sage, ja, ich will, und meine Frau sagt, ja, sie will, sagt Gott am Ende, ich habe diesen Bund zusammengeschlossen. Ich bin diese dritte Schnur in dieser neuen Schnur, die da entsteht. Aus 3 werden 1. Fortan gibt es keine dreifache Schnur mehr, sondern diese 3 einzelne Teile verschmelzen sich in einer Art und Weise, sind nach wie vor 3 Teile, aber verschmelzen sich, werden so verstrickt, dass man am Ende kaum erkennen kann, was ist das eine und was ist das andere. Sie werden 1. Aus 3 werden 1. Und das bedeutet, such die Nähe des anderen. Dieses Bild sagt nichts anderes, als dass du, Mann, die Nähe deiner Frau suchen sollst. Und an dieser Stelle leben ganz viele mehr Menschen in dieser Circle of Life. Und wenn du überlegst, wie sieht dieser Circle of Life aus, dann gehst du in die Schule, du hast dein Abi und dann gehst du zum Studium und du hast dein Magister oder dein MA oder was auch immer. Und dann wird geheiratet und dann wird Karriere gemacht. Und dann wundert man sich, dass die Ehe irgendwann mal nicht mehr so spannend ist, weil die Ehe ein Projekt war, so wie alles andere. Aber Ehe ist kein Projekt, sondern Ehe ist ein Bund, ein Lebensbund. Versteht ihr das? Das ist wichtig. Ehe ist kein Projekt, abgehakt. Sie hat ja gesagt, die Hochzeit ist vorbereitet, das war schon ganz schön anstrengend. Und endlich, jetzt kommt die nächste Phase. Und vielleicht sagst du, David, so ist es nicht, aber genau so ist es. Genau das ist der Grund, warum es viele Ehen gibt, die irgendwann mal geschieden werden, weil einer oder vielleicht auch beide sagen so, und jetzt kommt das nächste Projekt, vielleicht Projekt Kinder. Aber Leute, ihr seid nicht mit euren Kindern verheiratet. Ich werde meiner Tochter Tschüss sagen heute Abend. Und es wird wehtun. Und sie bleibt meine Tochter, aber sie ist nicht mein Ehepartner. Sie bleibt meine Tochter. Es ist eine andere Beziehung, die wir da haben. Sie bleibt in Distanz und wir mögen uns innerlich sehr nahe sein. Vielleicht von der Art, vielleicht denkt sie sogar mehr wie ich. Und doch ist sie nicht mein Lebenspartner, sondern ein Kind, das irgendwann mal groß wird. Ehe sucht die Nähe des anderen und letztendlich in diesem Bild auch die Nähe Gottes. Nächster Vers. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mann und die Frau, und sie schämten sich nicht. Dieser Vers oder diese Verse drücken etwas aus. Es gibt eine neue, engste Bindung. Und das sind nicht die Eltern. Das ist nicht mehr die Mama. Die Mama hat nicht mehr das Sagen und auch der Papa hat nicht mehr das Sagen. Wie viele Ehe scheitern daran, dass man innerlich noch die Stimme der Mutter hört und weiß, meine Mutter hätte eigentlich gerne, dass ich das tue. Ihr lacht mich aus. Genau das ist die Realität für Ehescheidungen oder für Ehekrisen, weil die Mutter immer noch am Tisch sitzt. Sie sitzt zwar nicht wirklich da, aber man hört die Stimme der Mutter. Und Gott sagt, nein, du wirst Vater und Mutter verlassen. Du wirst Ade sagen. Du wirst sagen, Mama, du bist nicht mehr die Chefin meines Lebens. Papa, du hast nicht mehr das Sagen. Das hört sich nicht gut an für mich, ja? Auf einmal wird ein Vater mit 5 Kindern, der meint, er sei wichtig, ein Vater von 5 Kindern, die alle tun und lassen, was sie wollen. Aber das ist die Realität. Sie werden hoffentlich allen irgendwann mal sagen, Papa, du bist nicht mehr der Chef meines Lebens. Das war ich vorher auch nicht. Aber du bist nicht mehr die erste Person oder die zweite Person, sondern es gibt eine neue Person. Dieser neue Partner, beziehungsweise also wird ein Mann seine Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Verlassen ist wichtig. Ich rate unseren 18-Jährigen, geht doch mal aus Hotel Mama raus. Geht doch mal in die WG, lernt mal das echte Leben kennen. Ich kann mir vorstellen, dass manche Ehe viel leichter laufen würde. Gäbe es diese Phase, wo man ein bisschen auf eigenen Beinen steht, wo man ein bisschen unabhängig ist, wo man seine Wäsche selber waschen muss, sein Geschirr selber abspült, wo man selber zum Lidl geht. Du sagst, hurra, endlich kochen. Aber das ist nicht nur hurra, endlich kochen, sondern nein, du musst jeden Tag kochen. Nicht wahr? Das ist gar nicht so cool. Nicht mehr Hotelmama? Die Berührer haben so ein Zwischenstadium zwischen Hotel und... Und der nächste Gedanke ist nicht nur verlassen, sondern anhangen. Du hängst dich an deine Frau. Du sagst, hey, ich teile das Leben mit dir. Egal, ob du mich gerade magst oder nicht. Ich teile das Leben mit dir. Ich hänge mich an dir. Das hat irgendwas mit unserem ganzen Leben zu tun. Der körperliche Bereich, der seelische Bereich, der geistliche Bereich. Hey, wenn wir gemeinsam Gottesdienst gehen, ich kriege immer die Krise, wenn ich höre, dass Partner in unterschiedlichen Gemeinden gehen. Dann denke ich, okay, die Ehekrise ist vorprogrammiert. Vielleicht kommt sie nicht sofort, aber spätestens nach 5 Jahren, du kannst einen Wecker stellen, wird sie da sein. Warum? Weil Gemeinde nicht irgendetwas ist, sondern Gemeinde ist so wichtig, vom Gedanken Gottes so unglaublich wichtig. Und wir gehen in eine Gemeinde gemeinsam. Wir teilen das Leben gemeinsam, wir dienen dort gemeinsam. Wir müssen nicht im selben Arbeitsbereich unterwegs sein. Aber es macht Spaß, gemeinsam das Leben zu teilen. Gemeinsam für Dinge zu beten. Gemeinsam für Menschen zu beten. Gemeinsam auf Gottes Stimme zu hören und zu sagen, hey Gott, was ist jetzt dran? Wir teilen das Leben in einer Art und Weise, die du mit niemandem sonst teilst. Sie ist existenziell und betrifft alle Bereiche. Dein bester Freund teilt das Leben nicht auf diese Art. Er mag geistlich gesehen dir nahe sein, seelisch gesehen dir nahe sein, aber er ist körperlich dir nicht nahe. Nur mit deinem Ehepartner hast du diese dreifache Ebene. Und es ist ganz wichtig, dass dein Ehepartner auch an dieser Stelle absolut exklusiv bleibt. Und dann sagt die Bibel, und sie waren beide nackt, der Mann und die Frau, und sie schämten sich nicht. Und das war vor dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall, Gott schuf den Mann, Gott schuf die Frau, sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Was bedeutet das? Sie hatten kein Problem, ehrlich zu sein voreinander. Sie zogen keine Masken an, sie kannten sich. Noch war auch Sünde nicht da, noch war all die Folgen der Sünde nicht da. Und dennoch wird dieser Zustand beschrieben als dieser perfekte Zustand, den Gott sich eigentlich wünscht. Und dann kommt etwas, was wir gut kennen, nämlich Sünde kommt hinein. Und aus diesem Idealzustand wird ein Kampf. Dann geht es auf einmal um Vokabeln wie Verlangen wird nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Und aus dem, was eigentlich Himmel auf Erden sein sollte, wird ein Kampf der Geschlechter. Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Da ist eine Frau, die sehnt sich nach Gemeinschaft, nach Lebensgemeinschaft, aber er wird über dich herrschen. Das ist eine Zustandsbeschreibung von Ehe nach dem Sündenfall und die ist nicht gut, aber sie ist realistisch. Umgang mit Gut und Böse, Verlangen nach dem anderen und es kann auch umgekehrt sein. Wie viele Partner sehnen sich, Gemeinschaft mit ihrem Ehepartner zu haben, aber da ist keine Gemeinschaft, sondern da kommt Herrschen rüber. Verlangen wird da sein, aber er wird über dich herrschen. Ich möchte noch ein schönes Bild aufgreifen. Dieses Bild schreibt der Schreiber der Sprüche in Kapitel 30, Vers 18. Er sagt, 3 Dinge sind mir zu wunderbar, ja 4 begreife ich nicht. Den Weg des Adlers am Himmel, den Weg der Schlange auf einem Felsen, den Weg des Schiffes mitten im Meer und den Weg des Mannes zu einer Jungfrau. 3 verschiedene Bilder werden hier gezeichnet und alle 3 haben es irgendwo in sich. Der Weg des Adlers am Himmel. Ich weiß nicht, jeder von uns kennt so einen kleinen Mäusebussard. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen richtig großen, richtigen Adler live gesehen hast, wie er mit seiner riesigen Spannweite am Himmel fliegt. Und wenn du ihn genau beobachtest, müht er sich gar nicht ab, sondern er segelt vor sich hin. Und er segelt und obwohl er sich nicht abmüht, kommt er in immer höhere Sphären. Das ist echt erstaunlich. Das Geheimnis kennen wir, ist die Thermik. Da ist warme Luft, die steigt. Und das Geheimnis wirklich dahinter ist die Sonne, die irgendetwas anstrahlt. Und aufgrund von dieser Sonne, von dieser erwärmten Erde, von diesem erwärmten Felsen, meistens dort, wo Felsen sind, steigt die Luft. Und das ist ein Bild für den Mann, mit seiner Frau. Da ist die Frau des Universums. Da ist der Mann, der Adler. Und die Frau ist die Luft, die steigt, das Universum, und sie bringt ihn in die höchsten Höhen. Aber das Geheimnis ist die Sonne. Und die Sonne bist nicht du und bin nicht ich. Die Sonne ist nicht die Frau oder nicht der Mann, sondern die Sonne ist Gott. Bei all diesen Bildern gibt es immer ein Geheimnis und das ist Gott. Und wenn wir Gott einbauen in Ehe, wenn wir Gott einbauen in unsere Beziehung, dann wird jede Beziehung gut werden. Dann wird die Ehe gut werden. Das nächste Bild ist eine Schlange auf dem Felsen. Ich bin in Kamerun groß geworden und gelegentlich waren wir in Nordkamerun. Und mein Vater hatte immer Angst, wenn wir dort auf den Felsen gespielt hatten, denn er wusste, auf den Felsen lieben es, die Schlangen zu sein. Sie lieben die Wärme des Felsen. Dort fühlt sich diese Schlange, die selber keine Wärme hat, unglaublich wohl. Endlich Energie tanken von diesem Felsen. Aber das Geheimnis des warmen Felsens ist wiederum die Sonne. Sei du als Frau ein warmer Felsen für deinen Mann. Sei du ein warmer Ort, wo dein Mann sich wohlfühlt, wo er Energie tanken kann. Und deswegen brauchst du selbst eine Energiequelle und das ist die Sonne. Und ein drittes Bild wird noch gebraucht. Argo geht hin und sagt, das Geheimnis eines Mannes bei seiner Frau ist genau dieses. Dort wird es funktionieren, wo sie ein tieferes Geheimnis haben, nämlich wo Gott die Sonne in ihr Leben hineinleuchtet. Und das wünsche ich jeder Ehe. Und vielleicht sagst du, hey, ich weiß noch gar nicht, wie meine Ehe aussehen wird. Ich weiß noch gar nicht, wen ich heiraten werde. Dann darfst du heute anfangen, diese Prinzipien der Bibel kennenzulernen. Und das Geheimnis von Ehe ist, liebe deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten mehr als dich selber. Achte den anderen höher als sich selber. In einer Zeit, wo wir so sehr definieren, wer hat die meisten Insta-Followers, wer hat das coolste Profil, wer ist der coolste und wir alles kleine Angeber geworden sind. Und diese Denke ist so anders als die Denke Gottes. Lädt Gott uns ein und sagt, lernt von mir. Ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Und ich achte auf dich. Und dein Wunsch und dein Wille ist mir wichtig. Du kannst heute die beste Ehevorbereitung erleben, indem du anfängst, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Indem du dich unterordnest deinem Leiter. Das wirst du in der Ehe genauso tun. Wenn Öli sagt, so wird's gemacht, dann sag nicht, aber ich will es anders machen. Dann tu es doch einfach mal. Das wirst du in der Ehe auch tun, glaub mir das. Sonst hast du jeden Tag nur Stress von morgens bis abends. Ich ordne mich in ganz vielen Punkten einfach unter. Ganz easy. Und meine Frau auch. Ganz easy. Dort wird es kompliziert, wo wir es nicht tun. Dort wird es kompliziert, wo unsere Kinder es nicht tun. Kennt ihr Kinder, die sich nicht einordnen können? Hey, die machen das Leben zur Hölle. Von morgens bis abends Streit. Warum nicht einfach mal tun, was Papa oder Mama wollen? Sind sie denn Tyrannen? Wisst ihr, wir verwöhnen unsere Kinder, wir lieben sie. Manchmal verwöhnen wir sie zu sehr. Ich würde meine Kinder nie ausbeuten wollen. Ich wäre der Letzte. Warum? Weil ich sie liebe. Und dennoch will ich, dass sie lebensfähig werden. Dennoch gilt es gelegentlich aufzuräumen. Dennoch gilt es gelegentlich mitzuhelfen, abzuräumen. Nein, will ich nicht, was auch immer. Nein, hey, bereite dich jetzt für die Ehe vor. Unterordnung. Die Bibel sagt im Neuen Testament, und das ist der Vers für Ehe, einer ordne sich dem anderen unter. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wie euren eigenen Körper. Die Frage ist, wie hat Jesus seine Gemeinde geliebt? Er hat sie geliebt, als sie hässlich war. Er hat sie geliebt, als sie war. Er hat sie geliebt, als sie weit war. Er hat sie geliebt, als sie nicht schlüssig war. Er hat geworben um sie. Und er liebt sie immer noch. Er liebt sie bis zum Tod. So liebt Jesus seine Gemeinde. Und das ist der Auftrag an uns Männer. Ich glaube, dass wir Männer den Schlüssel zu einer guten Ehe haben. Wenn wir unseren Job tun, wenn wir unsere Frau lieben, dann wird die Ehe gelingen. Bin ich mir ziemlich sicher. Gott gibt jeweils dem Partner den Job, den er nicht leicht vollfüllt. Frauen lieben gerne. So sagt man. Wir Männer und uns, wir bekommen diesen Job. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Wer ist hier verheirateter Mann? Gott sagt dir, gewinne das Herz deiner Frau. Gewinne das Herz deiner Frau. Und die Frau fragt sich, hey, wie kann ich das Herz gewinnen? Dann würde ich dir sagen, wie hast du das Herz am Anfang gewonnen? Wie hast du geworben? Was hast du alles getan? Welche Wege, welche Umwege bist du gegangen? Welche verrückten Kopfstände hast du getan, um zu beweisen, du, ich liebe dich? Das sind die ersten Werke. Und die Bibel sagt, kehre zurück zu dieser ersten Liebe, zu diesen ersten Werken. So gewinnst du das Herz deiner Frau. Und ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Unterordnung ist für keinen Menschen einfach. Es bedeutet, seinen eigenen Willen aufzugeben gegenüber dem Willen eines anderen. Und deswegen ist Jesus uns das Vorbild in allem. Jesus ordnet sich den Willen seines Vaters unter, oder? Definitiv. Er ist das Vorbild. Er ordnet sich unter und er liebt seine Gemeinde bis zum Tod. Er ist Vorbild für die Männer und er ist Vorbild für die Frauen. Er tut beides. Er ordnet sich unter und er liebt. Am Ende sollten die Frauen auch lieben und am Ende sollten die Männer sich auch unterordnen. Aber Gott gibt uns jeweils den Auftrag, der uns vielleicht gar nicht so leicht fällt, damit es gut funktioniert. Und am Ende können wir hier auf dieser Erde und am Ende können selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, hier auf dieser Erde eine gute Ehe führen. Warum? Weil sie diesen Gedanken verstanden haben, es gilt, das Herz des Partners zu gewinnen, immer wieder neu. Ehe ist nicht ein Ja und das war's dann. Sondern du wachst 10 Jahre später auf und du merkst, hey, ich muss das Herz meiner Frau gewinnen. Kennt ihr diesen Zustand, dass du denkst, hey, ich muss da mal was tun, wir müssen mal wieder in Urlaub fahren, ich muss mal wieder ein Geschenk machen, hört sich schon schrecklich an, ja, aber ich muss mal wieder beweisen, dass sie mir wirklich wertvoll ist. Frauen sind bestechlich, zumindest meine Frau. Du sollst auch nicht das Herz meiner Frau gewinnen, sondern deiner Frau. Und ich hoffe, du kennst deine Frau. Und ihr Frauen, ihr dürft das Herz eures Mannes auch gewinnen. Ist auch nicht falsch. Amen. Jesus, wir danken dir für dieses große Bild. Und dieses große Bild ist noch viel, viel größer als das, was wir heute Morgen gehört haben. Aber ich bete, dass das, was wir gehört haben, uns ein wenig die Richtung zeigt, wie du ja, das Miteinander von Menschen hier auf dieser Erde dir vorstellst. Von zwei Menschen, die ein Ja zueinander haben und die dieses Ja bis zum Ende. Von zwei Menschen, die sich lieben, die sich verstehen, die sich mögen und die bereit sind, durch dick und durch dünn, in schweren und in guten Tagen, die bereit sind, das Leben zu teilen, die nicht dann fliehen, wenn alle fliehen, sondern auf die man wirklich bauen kann, weil sie ein Bundesgenosse sind, weil wir einen Bund geschlossen haben. Gott, und ich danke dir, dass du diesen Bund mit uns schließt. Danke, dass du der starke Partner in diesem Bild bist. Und danke, dass du nicht begrenzt bist. Danke, dass deine Liebe endlos ist. Und danke, dass diese Liebe so konkret wird, immer wieder neu. Danke für diesen klaren Rahmen, den du steckst für Ehe. Und ich bete, dass wir in diesem klaren Rahmen leben können, dass wir uns an diesen Rahmen halten. Danke für diese Energiequelle, die du uns gibst. Danke für das Vorbild, das du bist. Danke, dass du dich dem Willen des Vaters untergeordnet hast in allen Punkten. Und Jesus, danke, dass du deine Gemeinde geliebt hast bis ans Ende. Und so wollen wir dieses Vorbild, das du ja vor Augen führst, aufgreifen. Und wir wollen ja unseren Partner lieben bis ans Ende. Und gleichzeitig wollen wir ihn ehren, ihn achten, uns unter seinen Willen, seinen Wunsch auch stellen. Gott, das liegt uns nicht nahe. Keinem von uns liegt es nahe. Und deswegen ist deine Liebe da, deswegen ist dein Vorbild da. Aber hilf uns, genau diesen Weg zu gehen und dann werden wir glückliche Menschen sein auf dieser Erde. Denn zwei Egoisten zusammen ergeben kein Paradies. Aber zwei sich Liebende, das ergibt ein Paradies. Gott, und ich bete für himmlische Ehen hier auf dieser Erde. Amen.